Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr schon da seid. Und ich habe auch gleich eine Frage an euch. Wer von euch möchte ein Leben mit Gott führen? Okay. Und wer möchte kein Leben mit Gott führen? Okay, auch niemand? Schön. Also, was? Wer war das? ich möchte das natürlich auch. Ich möchte ein Leben mit Gott führen. Und übrigens, das war schon mein Wunsch, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, das war schon mein Wunsch von frühester Kindheit an, ein Leben mit Gott zu führen oder vom frühesten Jugendalter an. Da ist es dann ganz konkret geworden. Und ich ging in die Kirche, weil mir war klar, Gott, das ist was Wichtiges. Und ich will später auf jeden Fall bei ihm sein und nicht in der Hölle. Das war mir wichtig. Also habe ich mir gedacht, steht ja auch im Johannes 13, 15, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, damit wir tun, wie er auch getan hat. Also er hat uns ein Beispiel gegeben. Das ist ja immer gut, ne? Wenn man ein Beispiel hat, dann kann man dem Beispiel auch nachfolgen. Oder auch Paulus sagt es im 1. Korinther 11, 1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Jesu. Also kein Problem, gucken wir uns an, was Jesus so getan hat und dann folgen wir doch einfach dem Beispiel. Ne? Und ich habe damals nicht in die Bibel reingeschaut, aber ich wusste eins, Jesus hat sich um seine Mitmenschen gesorgt, der hat Mitleid gehabt, der hat Barmherzigkeit gezeigt, der hat Gutes getan, der hat viele Dinge getan. Also wusste ich als Jugendlicher, das muss ich auch machen, bist mal nett zu deinen Eltern, ausnahmsweise, versuch mal barmherzig zu sein, habe auch immer wieder mal meine Hilfe angeboten und irgendwann, was war das? Irgendwann, kennt ihr, oder? Ging euch vielleicht genauso. Irgendwann habe ich festgestellt, ich kriege das gar nicht hin. Na, das, was ich von mir selber erwartet habe, das hat einfach nicht funktioniert. Und das hat mich total frustriert. Und zwar hat es mich so sehr frustriert, dass ich das immer wieder probiert habe und auf die Nase gefallen bin, dass ich gesagt habe, Leute, ich schaue mich einfach mal um, aber eins weiß ich, das, was ihr hier fordert von mir, wo ich gedacht habe, dass die von mir fordern, ihr macht das auch nicht. Und das hat mich echt ärgerlich gemacht und hat mich so ärgerlich gemacht, dass ich aus der Kirche raus bin und angefangen habe, den Leuten zu erklären, warum das, was sie denken, Schwachsinn ist. Später, und zwar, ihr wisst ja, das mit dem Verstand abhängen, das haben wir ja das letzte Mal gehabt, Verstand an die Garderobe hängen. Ich habe damals gedacht, wer in die Kirche geht, der muss den Verstand an die Garderobe hängen. Als ich dann zum Studieren gekommen bin, habe ich gelernt, dass es auf meine Taten gar nicht drauf ankommt, sondern dass ich aus Glauben errettet bin. Das habe ich natürlich gern für mich in Anspruch genommen, weil ich wollte ja nicht in die Hölle kommen. Also glaube ich. Wunderbar, auf die Taten kommt es nicht drauf an, sondern nur auf den Glauben. Und ich habe dann wieder mehr oder weniger versucht, ein Beispiel zu geben, ein Beispiel zu sein und dem Beispiel nachzufolgen von Jesus. Also wiederum nett sein, zu den Kindern hat man dann schon gehabt, na, zu den Eltern, auch zu anderen, auch mal was von seinen Sachen abzugeben. Zehnt. Gutes zu tun. Und ich habe mich so voll für Jesus ins Zeugs gelegt. Und dann ist was passiert. Dann habe ich eine Predigt gehört. Und die Predigt, das ging mir selten so, aber es gibt manchmal Predigen, die hörst du und du denkst, sag mal, kennt der eigentlich dein Leben? Kennt der dein Leben? Redet er eigentlich von sich selber oder redet er von mir? Und das war so eine Predigt. Ich habe die Predigt gehört und der Prediger, der hat genau meine Situation erfasst, obwohl ich gar nicht vor Ort war. Ich habe es über Internet gehört. Und es war eigentlich meine Geschichte und es waren meine Gedanken. Und deswegen ist die Predigt, die ich heute mache, ganz ähnlich von der Predigt, die ich damals gehört habe. Weil der Prediger, der hat gesagt, hey, dem Beispiel Jesu zu folgen, das macht dich kaputt. Das funktioniert nicht. Vergiss es. Geht nicht. Das macht dich frustriert und das macht dich ausgebrannt. Und witzigerweise, genau als ich die Predigt vorbereitet habe, ging durch den FAZ-Ticker am Freitag eine Nachricht, da hieß es, die Kirche ist an einem toten Punkt angekommen. Habt ihr vielleicht auch gelesen. Marx bietet den Rücktritt an. Ich kannte vorher Marx nur von Karl-Marx-Stadt und von Trier, wo ich da mal hingegangen bin, um damals in meinem jugendlichen Leichtsinn mal die Geburtsstätte von dem großen Philosophen sich anzuschauen. Das ist ein Kardinal, ne? Die Kirche ist tot. Und ich habe mir so gedacht, ist doch interessant, ne? Das ist heute noch relevant. Ich kenne den Marx nicht, ne? Aber mit Sicherheit war er auch jemand, der mal mit großen Ideen gestartet ist, große Visionen, ja, und der gedacht hat, hey, ich muss da was für Jesus tun. Na, er hat sich hier in Amt und Würden nehmen lassen und ist ganz massiv auf die Nase gefallen. Und deswegen möchte ich mit euch heute mal drauf schauen, was hat Jesus wirklich getan. Wir gucken ins Johannesevangelium rein. Ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, ich lese die jetzt vor. Johannes 5, 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was der Vater tut. Johannes 5, 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, 38, ich bin nicht vom Himmel gekommen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 8,28. Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. 12,49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. 14,10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der aber in mir bleibt, der tut seine Werke. Und am Schluss 14,24. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Ist doch interessant, oder? Wie viel hat Jesus von sich aus getan? Nichts. Wie viel ist nichts? Muss ich jetzt meine Frau fragen. Wie viel ist nichts? Nichts ist gar nicht viel. Nichts ist gar nicht viel. Das ist nämlich gar nichts. Was sollen wir tun? Nichts. Nichts. Als der Mensch erschaffen wurde am sechsten Tag, hat man am siebten Tag was getan? Nix. Und das hat mich getroffen, muss ich sagen. Und wenn sich das komisch anhört, dann gucken wir doch mal in eine Situation rein, die es gab und die in der Bibel beschrieben ist, im Johannes 14, das letzte Abendmahl. Nämlich der Abend vor Jesu Kreuzigung, letztes Passafest. Jesus verkündet den Jüngern, hey, ich lebe nur noch ganz kurz. Judas in der Szene stürmt davon, die Jünger wissen, irgendwas ist los. Und Jesus sagt noch, ich gehe weg und ihr könnt nicht mitkommen, wohin ich gehe. Und das war jetzt ein Problem für die Jünger. Ne? Weil die Jünger, für die hat Jesus ja eh schon immer ein Rätsel gesprochen. Und sie hatten Angst, weil sie wussten genau, Mensch, schon als Jesus da war, war ich immer ein Versager. Und jetzt, wenn Jesus weggeht, wie soll denn das funktionieren? Ich nehme euch mit rein in den Textstelle. Euer Herz erschrecke nicht, Johannes 14, 1. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das heißt, euer Herz erschrecke nicht, die hatten Angst. Na, sonst hätte ich das nicht sagen müssen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Da kommt der Thomas, spricht zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Also auf gut Deutsch, du gehst weg, wir wissen gar nicht, wonach du gehst. Ja, pff, woher sollen wir dann wissen, welchen Weg wir nehmen sollen? Dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. War eine der letzten Predigen. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn, also den Vater, und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Also in anderen Worten, hol uns mal den Vater her. Dann glauben wir dir schon, Jesus. Aber zeig uns doch mal den Vater. Hol ihn mal runter oder wo auch immer er ist. Hol ihn mal her. Dann glauben wir. Und dann sagt Jesus wieder, hey, so, Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Also was Jesus da sagt ist, hey, bei jeder Heilung, die ich getan habe, hast du den Vater gesehen. Bei jeder Predigt, die ich gegeben habe, hast du den Vater gehört. Heißt es jetzt, dass Jesus der Vater ist? Nee, Jesus ist der Sohn. Aber warum hat er dann gesagt, dass er den Vater gesehen hat? Weil jedes Mal, wenn er was getan hat, Jesus, dann hat der Vater es durch ihn getan. Die 5000 Menschen hat nicht Jesus gespeist, sondern der Vater. Und als Lazarus von den Toten auferweckt worden ist, da heißt es hier, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und Lazarus kam heraus. Wer hat Lazarus auferweckt? Jesus oder der Vater? Er hat ihn auferweckt. Der Vater hat ihn auferweckt. Durch Jesus. Und noch zwei Verse. Zum Abschluss sagt dann Jesus, setzt er noch einen drauf. Wahrlich, wahrlich, ist immer wichtig, wahrlich, wahrlich, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn, oder weil ich gehe zum Vater, denn ich gehe zum Vater, weil ich gehe zum Vater. Und sagt später noch in Johannes 16, 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Also, warum sagt Jesus, dass es gut für euch ist oder gut für uns ist, wenn er weggeht? Und warum ist das Voraussetzung dafür, dass wir größere Dinge tun können als Jesus? Die 1-Million-Dollar-Frage. Warum sagt Jesus, dass es gut für uns ist, wenn er weggeht? Und warum ist es Voraussetzung dafür, dass wir größere Dinge tun können als Jesus? Weil Jesus hingegangen ist zum Vater, jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und jetzt ist genau das Gleiche für dich und für mich ist, wie der Vater für ihn war. Und was sollen wir jetzt tun? Was hat Jesus getan? Er hat nichts getan. Nur das, was der Vater in ihm gewirkt hat. Und was sollen wir tun? Nichts. Nur das, was Jesus durch den Heiligen Geist in uns wirken möchte. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, Petrus hat es auch nicht verstanden. Petrus ist damals, als Jesus dann gestorben ist, er war ja wirklich bereit, ihm nachzufolgen und alles zu tun. Und war ein super leidenschaftlicher Anhänger Jesu. Aber als Jesu dann gestorben ist, hat Petrus was gemacht? Wo ist er denn hingegangen? Er hat wieder als Fischer gearbeitet, richtig? Der ist zurückgegangen zum Fischen, ist in seinen alten Beruf zurück. Und er war total frustriert. Bis auf Pfingsten. Und jetzt schließt sich der Kreis zur letzten Predigt. Bis zu Pfingsten. Und in Pfingsten hat er verstanden. Weil da sagt er dann zum ersten Mal, Apostelgeschichte 2,22, fängt er zu predigen an. Ja, er kennt die Szenerie noch, die Leute sprechen in unterschiedlichen Sprachen und jeder fragt sich, was ist hier los? Und dann steht der Petrus auf und erklärt. Und er sagt, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann hat ihr umgebracht. Ich sage es in anderen Worten. Also, Jesus ist ausgegangen, hat mächtige Taten und Wunder gebracht, und zwar ist er von Gott ausgesandt worden, um mächtige Taten und Wunder zu vollbringen. Und dann dieser Satz, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Also die Gott getan hat, die nicht Jesus getan hat. Diesen Mann habt ihr umgebracht. Und er sagt dann weiter in 33, Jesus ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Also, Jesus, Apostelgeschichte 2,33 war das. Also, Jesus ist in den Himmel zur rechten Seite des Vaters gegangen. Warum? Um ein Geschenk zu empfangen vom Vater, das er schon frühzeitig vom Vater versprochen bekommen hat. Was ist das Geschenk? Das ist der Heilige Geist. Was macht er mit diesem Geschenk? Das hat er über all die Anwesenden dort ausgegossen. Wir mit eingeschlossen, wie wir ja am Pfingsten behandelt hatten. Und was sollen die jetzt tun? Und was sollen wir tun? Naja, Johannes 20,21, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was heißt es? Das heißt, Jesus sagt, so wie ich vom Vater abhängig war, so musst du abhängig sein von mir. Die Erklärung fürs Leben Jesu ist nicht Jesus, sondern die Erklärung für Jesu Leben ist der Vater. Die Erklärung für dein Leben soll auch nicht du sein, sondern soll Jesus sein. Und ihr wisst, weiß nicht, wen das so anspricht, aber für mich war das echt eine Revolution. Ich sage euch nochmal in anderen Worten, warum. Und hat sich wirklich alles geändert. Weil, weißt, ich war froh, als ich mich bekehrt habe, dass Jesus mich in den Himmel bringt. Das war mein Ding. Jesus, komm her, mach mal alles, was weiß ich, egal wie. Das war immer mein Denken. Mach was aus mir. Scheißegal wie, ich will im Himmel sein. Das wusste ich. Aber das ist nur das eine, was wir haben können. Ja? Wir brauchen nicht nur einen Weg in den Himmel. Und ja, jetzt weiß ich, okay, durch meinen Glauben komme ich dorthin, ne, krempel ich meine Arme hoch und schaffe Jesus. Sondern Jesus sagt, tu das Gleiche wie ich. Und es wäre doch unglaublich gemein, wenn Jesus sagt, tu das Gleiche wie ich, aber er schenkt uns gar nicht die Kraft, die er hat. Ich mache euch ein Beispiel. Vor einiger Zeit habe ich in Eppingen eine Gardergarnitur gekauft. Ne? Da bin ich mit Micha damals hingefahren. Und wie ihr wisst, der Micha ist ja ordentlich kräftig. Und wir zwei, wir haben richtig zu schaffen gehabt, diese Gartengarnitur in unseren Anhänger reinzuhieven. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde zum Johannes, meinem Sohn, sagen, der ist 16. Johannes, weißt du was, ich habe eine Gartengarnitur in Eppingen gekauft, jetzt geh mal hin und besorg mir die. Ich weiß, er kann meine Kraft, nämlich ein Auto mit dem Anhänger, nicht benutzen, weil er noch keinen Führerschein hat. Das wäre doch unendlich gemein, oder? Also dann wäre ich wirklich ein hartherziger Vater, weil wir haben das Ding zu zweit fast nicht schleppen können. Der hätte gar keine Chance, das zu bringen. Also wie denken wir, dass wir was tun können, wenn wir die Kraft nicht anzapfen? Das heißt, wir können nur Wunder oder größere, wir können nur das tun oder Größeres tun, was Jesus getan hat, durch die Kraft, die er uns gibt, weil er in uns wirkt, durch die Kraft, die in uns wirkt, weil er zum Vater geht. Deswegen wird der Heilige Geist gesandt, damit wir tun können. Und weil Jesus zum Vater kommt, deshalb bekommt ihr die Kraft. Und da gibt es einen wunderbaren Spruch, vielleicht hilft euch der, ich habe längere Zeit gebraucht, bis ich den eigentlich verstanden habe. Ich wusste schon so ungefähr, was er damit sagen möchte, aber ich sage es euch dennoch, weil ich finde ihn mittlerweile sehr gut. Und zwar ist es ein Ausspruch von dem Ian Thomas. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist auch nicht schwer, sondern Christsein ist unmöglich. Weil du kannst nicht Christ sein, du kannst nicht Jesus Christus sein. Nur ein Mensch ist Christ, Jesus. Aber Jesus will durch dich und in dir leben und seine Werke in dir vollbringen. Und wir dürfen jede Minute in Abhängigkeit mit ihm leben und uns jede Minute überraschen lassen. Nochmal ein Beispiel. Ich habe, als ich 12 war, habe ich einen Freund gehabt, der hatte damals schon ein ultramodernes Rennrad. 10 Gänge hatte das damals. 10 Gänge. Da seht ihr, wie lange ich schon alt bin. 10 Gänge. Und ich hatte so, wahrscheinlich aus Angst von meinen Eltern, dass ein Bub was passieren könnte, ein Dreigangfahrrad. Auch mit Rennlenker. Wie das dann immer so ist für so junge Kerle, man misst sich mal miteinander. Und wir haben da also Wettrennen gemacht, ja, auf der Geraden und einen Berg hoch. Und auf der Geraden, da war er nur ein bisschen schneller als ich. Und ein Berg hoch war aber viel schneller. Da dachte ich mir, wenn ich sein Fahrrad hätte, dann würde ich auch gewinnen. Es liegt nur am Fahrrad. Was haben wir gemacht? Eines Tages hat er mir sein Heiligtum anvertraut, sein Fahrrad, sein 10-Gang-Fahrrad, und wir haben wieder ein Wettrennen gemacht. Und eins war mir klar, jetzt ziehen ab. Und wir sind da los, auf der Geraden, war immer noch ein bisschen schneller. Trotzdem, dass er mein Fahrrad gehabt hat. Und wir sind hin an den Berg, das war ein richtig steiler Berg, und ich habe gedacht, jetzt zahlen sich diese 10 Gänge voll aus. Und was ist passiert? Der hat mir wieder seine Hacken gezeigt. Obwohl er mein Fahrrad gehabt hat und ich sein Fahrrad. Aber wisst ihr, genau das ist der Punkt. Wer gewinnt? Das Fahrrad oder mein Freund? Das gewinnt mein Freund, der war einfach besser. Ne? Also nicht das 10-Gang-Rad gewinnt das Rennen, sondern mein Freund. Genauso wäre, wenn das ein Wettrennen wäre, wird der Applaus auch nicht dem Fahrrad gelten, sondern meinem Freund. So ist es auch in unserem Leben. Jesus ist der Fahrer. Er bekommt den Siegpreis, nicht du gewinnst. Jesus benutzt dich als Fahrrad. Und nicht du bist der erfolgreiche Christ, sondern Christus ist der erfolgreiche Christ, der sein Leben in dir führt. Und deswegen sagt Paulus in Galater 2,20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Er lebt in mir das Leben, das er leben möchte. Und du hast es vorher schön vorgelesen, das habe ich mir hier auch notiert. Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, was über die Jahrtausende verborgen war, sagt er im Kolosser 1,27. Es ist ein Geheimnis, sagt er, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein letztes Beispiel. Wenn ihr einen Jakobus lest, dann lest ihr, dass das unser Körper ist. Weil der Körper ohne Geist ist ein toter Körper. Was kann so ein toter Körper tun? Der ist nicht sonderlich kraftvoll, wie ihr seht. Der schlackert ein bisschen. Der kann vielleicht ein bisschen was machen. Kann so ein bisschen Dreck vielleicht wegwedeln. Aber sagen wir, richtig große Lasten oder so kann der nicht tragen. Da kann ich mich anstrengen, so viel ich möchte. Er hat einfach keine Kraft. Und er wird frustriert, wenn er große Sachen bringen möchte. Du wirst einfach frustriert, weil du kannst es nicht machen. Wenn wir uns jetzt aber für Jesus öffnen, für seinen Geist öffnen, dann kann er in uns kommen und kann die Werke vollbringen, die er möchte. Zum Beispiel schwere Lasten heben. Oder auch, schauen wir mal. Oh, es sind ein paar Visitenkärtchen drin. Die braucht er nicht, aber Gutes tun, zum Beispiel. Es muss für alle reichen. Stefan, du bist überaus gesegnet, das wissen wir ja, seit der letzten Predigt. Und es ist im Überfluss da. Gell, Marti? Wisst ihr, wenn der Geist in uns kommt, wenn wir ihn reinlassen, wenn wir ganz in Abhängigkeit zu ihm leben, na, wenn wir uns zur Verfügung stellen, nur dann gelingt ein Leben, wie wir es uns wünschen und wie es Gott sich vorgestellt hat, wie es der Vater sich vorgestellt hat und wie es Jesus sich vorgestellt hat und wie Jesus uns das gezeigt hat, wie es mit dem Vater funktioniert. Und dann macht er aus dir auch einen guten Automechaniker, eine gute Hausfrau, vielleicht auch einen guten Vertriebler, mit Sicherheit einen guten Vertriebler. Ich möchte nur danken. Herr, ich bin dir unendlich dankbar, dass du uns nicht ein Beispiel gibst, sondern dass du uns ein Vorbild bist, nicht in dem, was du tust, sondern in dem, was du bist. Und dass du uns einfach gezeigt hast, dass du nichts von dir aus tun konntest, sondern dass alles in dir der Vater gewirkt hat. Und ich danke dir wirklich für diese Revolution auch in meinem Leben, dass es eben schön ist, gerettet zu sein. Und dass es auch was ist, was mir wirklich wichtig ist und was auch die Gelassenheit dann bringt für das Leben hier. Aber dass du noch viel mehr vor uns vorgesehen hast, nämlich dass du in unser Leben reinkommst, dass du, wie es Paulus eben in Galater 2,20 sagt, dass du in mir lebst. Und es ist wirklich mein Wunsch, dass du immer mehr Gestalt dort annimmst, dass ich mich da immer mehr bereit mache, dass du auch dein Leben durch mich führen kannst. Und ich danke dir auch, dass es auch viel Spaß macht und dass es große Freude ist im Leben, wenn du in einem wirkst. Dafür will ich dich loben und preisen. Und ich möchte dich auch bitten, dass einfach viele bereit sind, sich auch dafür dich zu öffnen, Herr. Und ich danke dir, dass wir wirklich das Gefäß sein dürfen, in dem du wirken möchtest. Amen.